Disruptive Innovationen werden häufig als zerstörerisch beschrieben, weil sie alte Geschäftsmodelle oder Technologien ersetzen. Eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen waren auch schon vor Corona, zum Beispiel insbesondere der Einzelhandel, vom Wandel, Stichwort Onlinehandel, betroffen. Corona hat diesen Trend einmal mehr beschleunigt und verstärkt. Veränderung birgt aber auch immer Chancen. Diese gilt es rechtzeitig zu erkennen und zu antizipieren. Das heißt, bei der Anlagestrategie zu berücksichtigen und umzusetzen. Herzlich willkommen bei FO im Fokus. Unser Thema heute gemeinsam mit Capital Group lautet: Disruptive Unternehmen, die defensiven Aktien von morgen. Zugeschaltet aus Luxemburg ist uns Christoph Braun von Capital Group. Herr Braun, Sie sind seit 5 Jahren bei Capital Group als Investmentdirektor für Aktien zuständig. Ein herzliches Grüß Gott nach Luxemburg.
Schönen guten Morgen nach München.
Das Interview führt Stefan Schrödel, Senior Analyst bei Fondconsult Research, den ich ebenfalls herzlich hier im Studio in München begrüßen darf. Herr Schrödel, guten Morgen.
Morgen.
Damit darf ich schon an Sie übergeben und ich freue mich auf einen angeregten und interessanten Austausch. Bitte sehr.
Die Märkte kennen seit April 2020 eigentlich nur noch eine Richtung. Spätestens seit September 2020 gilt es auch für zyklische Aktien. Die Ökonomen überbieten sich mit Goldilocks-Szenarien für den Sommer 2021. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit defensiven Aktien zu beschäftigen?
Ich glaube, es ist nie falsch, sich mit defensiven Aktien, sprich sich mit diesen defensiven Unternehmenseigenschaften auseinanderzusetzen, vor allem wenn man als Anleger langfristig investieren möchte. Dafür braucht es eigentlich auch keinen richtigen oder genauen Zeitpunkt. Ganz im Gegenteil, nehmen wir zum Beispiel die Tatsache, und ich glaube, diese Tatsache kennen wir alle, dass wenn immer wir in Aktien investieren, wir uns natürlich freuen, wenn die Märkte steigen. Aber die Realität zeigt, dass der Schutz in fallenden Märkten ein sehr wichtiger Bestandteil ihres langfristigen Mehrertrags ist und somit oftmals der wahre Schlüssel zum Erfolg darstellt. Und es sind genau diese doch sehr wichtigen Erkenntnisse, die uns die letzten 50 Jahre liefern und von denen wir auch Gebrauch machen sollten. Zum einen bestätigt die Vergangenheit den tatsächlichen Wert langfristiger Aktieninvestitionen, sei es zum Beispiel anhand des Leitindexes, dem MSCI World. Zum anderen wird einem auch bewusst, und das war im letzten Jahr sicherlich nicht anders, dass es sich für Anleger nicht im geringsten lohnt, in globale Aktienfonds zu investieren, die sich in steigenden Märkten mitentwickeln, bei denen die Fondsmanager jedoch die Abwärtsbewegung außer Acht lassen, sondern es sich vielmehr lohnt, für einen Anleger in einen Fonds zu investieren, der sowohl in steigenden Märkten eine starke Rendite erzielt, als auch in fallenden Phasen umso vorsichtiger agiert, sodass die Abwärtserfassung deutlich weniger beträgt, was folglich über den gleichen Zeithorizont dieser 50 Jahre zum Beispiel zu einer erheblichen Vermögenssteigerung führt. Und das wirklich ganz nach dem Motto: Wer weniger verliert, der mehr gewinnt. Denn auch die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Volatilität auch während diesen Goldilocks-Zeiten, die Sie gerade erwähnt haben, für Unruhe und somit auch für Verluste sorgen kann. Und ich glaube, das wird auch im Jahr 2021 nicht anders sein.
Ich möchte kurz auf die fallenden Phasen zurückkommen, die Sie erwähnt hatten. In den beiden großen Finanzmarktkrisen vor Corona waren es ja wahlweise Energietitel oder Basiskonsumgüter, die das Portfolio stabilisiert hatten. In der Corona-Krise waren es jetzt Technologietitel. In welchen Sektoren kann ich mich denn im nächsten Abschwung, in der nächsten Krise verstecken? Oder ist es einfach das komplett falsche Denkmodell, überhaupt noch entlang von Sektoren oder Industrien zu denken?
Ich glaube, wer die vorherigen Krisen analysiert hat und sich etwas genauer anhand der Unternehmen, sprich der Sektoren, angeschaut hat, der merkt, dass jede Krise ein anderes Gesicht hat und dass auch alle Sektoren ganz anders in diesen Krisen reagieren. Wie wir alle wissen, gibt es einige Sektoren, die man traditionell als sicheren Hafen bezeichnet. Ich glaube, aus der Vergangenheit weiß man, welche Sektoren das sind. Und tatsächlich stellen wir fest, dass es sich in den letzten 20 Jahren immer wieder Sektoren gegeben hat, die den globalen Aktienmarkt in fallenden Marktphasen übertreffen konnten. Dazu gehören zum Beispiel Konsumverbrauchsgüter, Versorger, das Gesundheitswesen sowie Kommunikationsdienstleister, allesamt mit positiven Mehrerträgen gegenüber dem MSCI World, dem breiten globalen Aktienmarkt. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch einige Sektoren wie Grundstoffe und Finanzen, das wissen viele Anleger, die in fallenden Phasen deutlich schlechter abgeschnitten haben als der Leitindex. Zwar liefert uns dies einige nützliche Informationen, diese Vergangenheit und wie die Sektoren dann natürlich anhand der verschiedenen Krisen investiert haben, darüber, wie eine defensive Anlage anhand der Sektoren aussehen könnte, zumindest in der Vergangenheit, aber macht es auch wirklich schlauer, wie wir mit dem Blick nach vorne gerichtet auch in Zukunft erfolgreich in defensive Anlagen investieren können. Ich glaube, das ist schwieriger.
Ein typischer sicherer Hafen waren ja auch immer Dividenden. Jetzt haben wir im letzten Jahr überraschend massive Dividendenkürzungen, Dividendenaussetzungen gesehen. Würden Sie vielleicht sogar die Dividende als Portfoliosicherheitsnetz in Frage stellen für die Zukunft?
Ich würde die Dividende nicht in Frage stellen. Ich glaube, die Rolle der Dividende hat sich sicherlich geändert, verändert. Ich glaube auch, dass die Herkunft, wo die Dividenden, aus welchen Sektoren die Dividenden herkommen, dass sich dies in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft maßgeblich verändern wird. Nun, ich glaube, um die Frage etwas mehr im Detail zu beantworten, es gibt wichtige Tendenzen, an denen sich der Anleger auf der Suche nicht nur nach diesen New Defensives orientieren kann, sondern auch auf der Suche nach zum Beispiel Dividendenausschüttung. Und Sie haben gerade die Dividende erwähnt, die Dividende für viele Anleger eine defensive Eigenschaft. Jetzt muss man sich natürlich fragen, zu Recht, wann werden Dividenden gekürzt, wäre eigentlich die viel wichtigere Frage. Und eigentlich genau dann, wenn wir sie am meisten brauchen. Erst jüngst mussten wir erleben, dass während einer Krise oder in einer Zeit wirtschaftlicher Schwäche Dividenden keine Selbstverständlichkeit sind und wir uns nicht wirklich auf dividendenorientierte defensive Anlagen verlassen können. In den letzten Jahren konnte man immer wieder beobachten, dass etliche Unternehmen, sei es in Europa jetzt jüngst, während der Corona-Krise oder aber auch in den USA, ihre Dividenden in Krisenzeiten kürzen oder sogar aussetzen mussten. Ich glaube, die zweite Eigenschaft und oft Synonym für defensive Anlagen ist nicht die Dividende, sondern das sogenannte Value Investing, was auch wichtig ist. Und leider müssen wir feststellen, wenn man sich den MSCI World Value, was sozusagen ein Referenzwert für dieses Value Investing ist, wenn wir uns den über die letzten 10 Jahre anschauen, dann merken wir, dass Substanzwerte nicht nur volatiler waren, sondern auch höhere Verluste und einen schlechteren Abwärtsschutz vorzuweisen haben. Und das klingt nicht wirklich defensiv, wenn Sie mich fragen. Das heißt, Value Investing orientiert sich in eine andere Richtung und auch Dividenden sind heute nicht mehr der beste Freund dieser Old Economy defensiven Werten.
Daran schließt auch an, dass wir ja bekanntlich im Zeitalter der Disruption leben. Viele vormals defensive Sektoren, auch dividendenstarke Sektoren wie Tabak oder Telekommunikation scheinen teilweise aus der Zeit gefallen. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkreter machen. Welche Eigenschaften muss eine defensive Aktie im Jahr 2021 haben?
Zum Teil sind es Eigenschaften, die Anleger bereits kennen, auf die Anleger bereits auch in der Vergangenheit, wenn sie auf der Suche nach defensiven Unternehmen oder Aktien waren, gebaut haben. Es kommen aber auch wichtige neue defensive Eigenschaften dazu. Da wären zum Beispiel geringe Konjunktursensitivität, das kennen wir, aber das ändert sich je nachdem, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist, was das Geschäftsmodell des Unternehmens ist, entwickelt sich diese Konjunktursensitivität weiter, hat andere Untereigenschaften. Es ist natürlich auch Pricing Power. Wir haben gesehen, dass in vor Corona Unternehmen, die auf digitale Innovation gesetzt haben, Marktanteile an sich ziehen konnten. Und ich glaube, dass auch die Gewinner vor Corona die noch größeren Gewinner nach Corona in dieser neuen Normalität sein werden. Das heißt, Pricing Power wird immer wichtiger und das konnten diese sogenannten innovativen, disruptiven Unternehmen natürlich jetzt über die letzten 12 Monate ganz klar ausbauen. Es geht aber auch, wenn wir von neuen defensiven Eigenschaften reden, um stabile Gewinne bis hin zu einer anhaltenden Nachfrage. Das war, glaube ich, auch in dieser Pandemie sehr wichtig und natürlich langfristig attraktive Bewertung. Ich glaube, was auch wichtig ist, Sie haben Tabak und Telekommunikation angesprochen. Und ich glaube, das sind auch Sektoren, die natürlich viele noch als diese defensiven Sektoren der Vergangenheit definieren. Aber sie stehen vor grundlegenden Herausforderungen. So sind die Ölindustrie zum Beispiel auf lange Sicht rückläufig. Ich glaube, das kann man ganz klar feststellen. Die Telekommunikationsdienstleister rund um das Thema 5G weiterhin massiven CapEx-Anforderungen ausgesetzt. Und auch die Tabakindustrie wird immer strenger reguliert. Sie sehen jede Menge Unsicherheit in diesen traditionell defensiven Sektoren, was ganz klar auf einen Umbruch hindeutet, nicht nur was die Dividende anbelangt, sondern auch wie wir uns diese Unternehmen heute als Investoren anschauen.
Jetzt liegt ja der ganze Aufmerksamkeit, Fokus irgendwie auf der New Economy, auf dem Technologiesektor. Aber in der Old Economy, die wir gerade auch besprochen hatten, vollzieht sich ja auch ein Wandel. Also heißt es jetzt für Sie, dass man die Old Economy eigentlich komplett ausschließt, weil die Geschäftsmodelle einfach nicht mehr zukunftsfest sind? Oder finden sich auch in der Old Economy, zum Beispiel im Versorgerbereich, Stichwort New Energy, vielleicht interessante Geschäftsmodelle?
Ich glaube, dass alle Sektoren, wie wir sie, wenn wir jetzt sagen, diese 11 Sektoren von Energie bis hin zu Immobilienversorger, dass es in jedem dieser Sektor immer wieder Unternehmen gibt, die es fertigbringen, sich von der breiten Masse, von der Konkurrenz innerhalb des Sektors abzusetzen, die innovativ denken, die Risiken nehmen, die investieren, dementsprechend auch in R&D investieren. Ich glaube, diese wird es auch in den sogenannten Old Economy Sektoren geben. Was wir versuchen, wenn wir an neue defensive Unternehmen oder Eigenschaften denken, was wir versucht haben zu definieren und damit unsere Anleger auch eine bessere Orientierung haben, sind zwei neue Themenfelder ihnen zu bieten und somit neue Themenfelder zu definieren. Die erste Perspektive betrifft vor allem neue Technologien, Unternehmen, die ein zum Beispiel Unternehmen, die ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung mit enormem Potenzial haben, deren Penetration jedoch noch recht gering ist. Was bedeutet, dass es vor allem das langfristige Wachstum ist, dass es diesen noch jungen, aufstrebenden Unternehmen erlauben wird, auch in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs zu wachsen. Nehmen Sie die Covid-Pandemie als Beispiel. Da gab es natürlich viele Unternehmen, die noch nicht so bekannt sind, die natürlich jetzt mit ihrem Late-Bird-Vorteil und mit dieser Technologie, die sie in den letzten Jahren aufbauen konnten, natürlich jetzt stark profitieren. Zu diesen neuen Technologien gehören aber auch neue Energien, die jetzt immer wichtiger werden. Die zweite Dimension betrifft neue Geschäftsmodelle, also neue Unternehmen, bei denen das eigentliche zugrunde liegende Geschäftsmodell nicht unbedingt neu erfunden wird, sondern alte Funktionsweisen mit Hilfe von Innovation wieder zeitgemäß und effizient gestaltet werden, damit sie auf die Verhaltensmuster oder Präferenzen der heutigen Bedürfnisse der Verbraucher passen. Man könnte auch sagen, Altes neu interpretieren. Sie sehen also, auch in dieser Old Economy gibt es sicherlich Geschäftsmodelle, die mit etwas Innovation, mit etwas Perfektionierung natürlich auch wieder zu neuem Glanz erscheinen und die man dann auch mit weniger zyklischen Risiken angehen kann.
Wer an Old Economy denkt, denkt irgendwie auch automatisch gleich an Europa. Alles, was mit Disruption und Innovation zu tun hat, scheint sich irgendwie in Amerika und vor allem auch in Asien zu vollziehen. Ist Europa abgehängt?
Ich glaube, nein, ganz klar nicht. Die USA geben sicherlich nach wie vor den Ton an. Es heißt nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich glaube, der Track Record zeigt auch, dass die USA immer wieder Unternehmen hervorgebracht haben, die natürlich in ihren Sektoren, in ihren Geschäftsmodellen, mit ihrer Strategie sehr glänzen und dann natürlich auch diese Verhaltensverbrauchermuster natürlich stark definieren und beeinflussen. Das will aber nicht heißen, dass Europa oder vor allem auch Asien keine disruptiven Unternehmen vorzeigen kann. Wir sehen es mit LSE, London Stock Exchange, gibt es auch noch andere globale Players wie beispielsweise ASML, der Hersteller von Lithografiesystemen für Mikrochips in den Niederlanden, also auch ein globales Unternehmen, was seine Herkunft in Europa hat, oder TSMC, Taiwan Semiconductor, was natürlich auch ganz oben in dieser Food Chain von Microchips in Asien sitzt, die die Eigenschaften dieser neuen defensiven Anlage verkörpern. Ein anderes Unternehmen finde ich im deutschen Kontext finde ich sehr interessant, ist das Unternehmen Shopify, was ich noch nicht erwähnt habe, was von zwei deutschen gegründet wurde, heute Kanada, Amerika sehr stark abdeckt, aber jetzt auch seinen Weg nach Europa findet, was ein Unternehmen ist, was sozusagen eine Ergänzung zu Amazon ist und vor allem den Händlern eine effiziente Plattform bietet, um ihr oft sehr kleines Geschäft im E-Commerce stark auszubauen und ihnen dann auch nicht nur bei der Auslieferung, bei der Logistik hilft, sondern auch bei der Abrechnung etc. Also auch da ein sehr starkes Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsmodell, was aus Europa stammt.
Innovation, Disruption in aller Munde und der Markt hat das Thema natürlich aufgegriffen. Die letzten 12 Monate auf jeden Fall. Es hat ein unheimliches Re-Rating der Sektoren, auch spezielle Aktien. Sie hatten Shopify beispielsweise genannt. Wir reden teilweise von hohen zweistelligen Price-to-Sales-Ratios, von Price-to-Earnings, wollen wir gar nicht reden. Macht Ihnen das Bewertungsniveau Sorgen? Muss man da selektiv sein? Haben wir vielleicht sogar eine Blasenbildung, selektiv zumindest?
Ich glaube, von Blase sollte man nicht reden. Man kann heute Technologie nicht mehr mit der Technologie der Dotcom-Blase um die Jahre 2000 vergleichen. Ich glaube, da hat sich vieles fundamental geändert und viele dieser Unternehmen, die in der Vergangenheit keiner gekannt hat, Small Caps, die gerade erst an die Börse gegangen sind und noch nicht wirklich ein intaktes Geschäftsmodell haben, haben sich heute in ihrer neuen Form, neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle, bereits in unserem tagtäglichen Leben stark integriert. Sie sind, man könnte es fast sagen, vor allem wenn man sich die Millennials-Generation anschaut, eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Sie sind zu den modernen Versorgern geworden. Und das hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf die operativen Cashflows, auf die Margen, auf die Rentabilität dieser Unternehmen. Jetzt haben Sie natürlich Bewertungen angesprochen, ganz klar. Die letzten 2 Monate sind diese Bewertungen, das ist nicht nur im Technologiebereich, sondern alle Sektoren und Unternehmen, die natürlich auch die Technologie, diese Innovation für ihre, diese digitale Präsenz, könnte man fast sagen, für ihre Geschäftsmodelle benutzen, sind natürlich jetzt diese Bewertungen sehr stark nach oben gegangen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, über welchen Zeitraum man diese Bewertung auch einschätzen möchte. Und ich glaube, dass wir da als Anleger auch unseren Horizont etwas dehnen müssen. Man kann diese Unternehmen, ich habe es ja gerade gesagt, das sind oft noch sehr kleine Unternehmen, junge, aufstrebende Unternehmen, Shopify zählt sich zum Beispiel dazu, die natürlich jetzt in dieser Phase, weil sie noch nicht diese starke, hohe Penetration haben, natürlich viel weniger preissensibler sind, weniger zyklisch, wirtschaftlich zyklisch sind. Und das kommt ihnen natürlich auch zugute. Das gibt diesen Unternehmen auch Zeit, sich zu etablieren. Und dementsprechend glaube ich, wenn wir schauen, wo diese neue Normalität hingeht, wo das Verbraucherbewusstsein hingeht, glaube ich, sind das Unternehmen, die auch in Zukunft immer mehr an Marktteile gewinnen werden und sich auch mehr in unserem tagtäglichen Leben etablieren werden. Von daher glaube ich, ist nach oben, was diese Bewertung angeht, eigentlich noch sehr viel Luft nach oben. Ich gebe oft das Beispiel von Amazon. Amazon vor 10, 15 Jahren hatte man gesagt, das ist bereits eine sehr teure Bewertung. Eigentlich sollte man diese Aktie nicht mehr kaufen. Man weiß alle, wo Amazon heute steht und ist heute definitiv nicht mehr dieser Online-Buchhandel, sondern hat sich wirklich in sehr viele neue Richtungen entwickelt. Und ich glaube, das werden viele dieser digitalen Unternehmen oder auch Unternehmen, die Technologie in ihren Geschäftsmodelle einbauen, natürlich auch für sich zum Vorteil nutzen. Und das wird dann auch den Bewertungen zugutekommen.
Heutzutage wird ja dann oftmals auf die Nullzinsen oder die unendliche Verfügbarkeit von Kapital reduziert. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, gilt es natürlich mehr denn je eigentlich auch die Aussichten des Geschäftsmodells zu beurteilen und diese Verkürzung auf, dass es einfach ein Multiple Re-Rating gibt, weil einfach die Zinsen auf absehbare Zeit negativ oder bei Null bleiben werden und Kapital keine Grenzen mehr darstellt. So einfach ist es dann nicht.
Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Man braucht natürlich ein funktionierendes Geschäftsmodell, ganz klar. Es ist nicht einfach nur auf Teufel komm rauf, raus auf Wachstum zu setzen und wie in den letzten 10 Jahren, dass man für jedes Risiko, was man als Anleger nimmt, natürlich auch dementsprechend belohnt wird. Ich glaube, es wird immer wichtiger. Wir sehen, wo die Märkte stehen, auch nach dem letzten Jahr, was eigentlich sehr, sehr schwer und mit einer starken Korrektion begonnen hat. Wer hatte gedacht, dass sich der Markt dann in der zweiten Hälfte so stark nach oben weiterentwickelt? Aber ich glaube, es wird natürlich immer schwieriger und da wird sich natürlich auch die Spreu vom Weizen trennen. Man, glaube ich, muss selektiver sein, man muss die Geschäftsmodelle sich besser anschauen. Es wird auch in dieser neuen Normalität Verlierer geben. Nicht jeder wird von dieser digitalen Revolution profitieren können. Von daher, da muss man auch nochmal sehr gut aufpassen, dass man natürlich auf die richtigen Geschäftsmodelle setzt.
Können Sie es vielleicht nochmal konkret machen, zum Beispiel am Beispiel vom Gesundheitssektor, der auch im Zuge der ganzen Impfstoffentwicklungen auch nochmal aufs Schild gehoben worden ist, wo Sie da interessante Geschäftsmodelle sehen?
Ja, wenn wir von diesen neuen defensiven Unternehmen oder auch Geschäftsmodellen reden, dazu gehört zum Beispiel das multinationale Unternehmen Thermo Fisher Scientific, führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen im Bereich Life Science, kennen wahrscheinlich die einen oder anderen von Ihnen. Man könnte das Unternehmen auch als den weltweit größten Lieferanten für wissenschaftliche Anwendungen beschreiben, von der einzelnen Pipette bis hin zu sehr kostspieliger, komplexer Hardware. Wie Sie vielleicht wissen, ist es oft eine, und ich glaube, das haben wir in dieser Pandemie auch sehr gut sehen können, eine enorme logistische Herausforderung für Krankenhäuser, wichtige Produkte pünktlich und in den gewünschten Mengen zu bekommen, was das Geschäftsmodell von Thermo Fisher umso interessanter macht, da es sich über die letzten Jahre zu einem One-Stop-Shop-Modell entwickelt hat, um ununterbrochen Vorräte, Hardware und die gesamte Technologie zur Verfügung zu stellen, die natürlich dann auch Krankenhäuser und Patienten benötigen. Die Umsätze nach Segmenten sind gut diversifiziert und recht preisstabil mit einem sehr großen langfristigen Wachstum und einer wirklich starken Rentabilität, die ich vorhin auch bei diesen defensiven Eigenschaften angesprochen habe, was natürlich auch Thermo Fisher Scientific zu einem Unternehmen macht, was für Anleger zu einem sehr widerstandsfähigen Geschäftsmodell in Abschwüngen macht.
Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch kurz den New Perspective Fund streifen. Wir haben jetzt auch, Sie haben auch das Thema Diversifikation nochmal hervorgehoben. Und das ist schon auffällig, dass für einen Fonds, der auch themenlastig ist im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten, die dann sehr fokussiert waren auf den Technologiesektor, auf den Gesundheitssektor, mit entsprechenden Risiken auch, die sich vielleicht früher oder später materialisieren, ist beim New Perspective doch eine wesentlich breitere Diversifikation auf Sektorbasis angesagt, was ja auch nochmal das unterstreicht, was Sie jetzt angesprochen hatten. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen.
Absolut. Und ich glaube, das bestätigt eigentlich das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Man findet, und der New Perspective setzt natürlich auf innovative, disruptive Unternehmen und das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern wirklich seit seiner Auflegung im Jahre 1973. Und wir haben immer wieder versucht, multinationale Unternehmen zu finden, die natürlich sehr gut diversifizierte Ertragsquellen haben und die sich natürlich immer wieder an die Veränderung der globalen Handelsstrukturen anpassen können und diese auch zu ihrem Vorteil nutzen. Und ich glaube, diese Unternehmen findet man nicht nur im Technologiebereich. Diese innovativen, disruptiven, agilen Unternehmen, die sich auf politische oder wirtschaftliche Veränderungen anpassen können, findet man auch in anderen Sektoren. Daher auch sind wir überzeugt, dass man in den verschiedenen Industrien immer wieder diese Weltmeister der heutigen Epoche, aber auch die Weltmeister der Zukunft finden kann. Und vor allem, wenn man eben auf Unternehmen setzt, die sich stark für Innovation und Technologie interessieren. Also in Technologie und Innovation nicht nur im Tech-Sektor, sondern die findet man auch heute in der Energie, die findet man auch heute. Und das macht diese Sektoren auch so interessant, weil sie natürlich auch von einer ESG-Perspektive sich weiterentwickeln. Also auch da sieht man wieder, was Technologie für einen Fortschritt leisten kann und oft diese Old-Economy-Sektoren natürlich dann auch von einer ESG-Perspektive effizienter gestalten kann.
Herr Braun, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schrödel.
Frau Gregitsch, ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut verstehen.
Ja, das kann ich.
Wunderbar, da bin ich schon mal ganz froh, weil sonst hätte ich ja jetzt die Fragen beantworten müssen. Und das können Sie bestimmt viel, viel besser als ich. Gut, wir hatten uns ja im Vorfeld schon kurz ausgetauscht. Ihr Kollege Christoph Braun hat ja im Interview dieses Thema der Trends sehr schön dargestellt. Hier vielleicht die Eingangsfrage. Wie übertragen Sie denn die beschriebenen Trends auf die Portfoliokonstruktion des New Perspective Funds? Ich denke, das wäre schön, wenn Sie das nochmal ausführen könnten. Danke sehr.
Das mache ich sehr gerne. Ich muss eigentlich diese Frage, die sehr interessant ist, kann ich nicht in einem Satz beantworten, denn dazu müsste man die Capital Investment Philosophie und die Prozesse verstehen. Wie die meisten vielleicht auch wissen, wir sind ein fundamentaler oder wir sind ein Bottom-up-Investor. Das heißt, für uns ist die fundamentale Analyse essentiell. Und aus dieser fundamentalen Analyse, und so hatte es auch der Christoph Braun gerade beschrieben, wo wir für diesen Fonds innovative, disruptive Unternehmen finden wollen und allokieren aus verschiedenen Sektoren, entstehen quasi diese Übergewichtungen oder Gewichtungen in den Sektoren und Trends. Und unser Ansatz oder unsere Investmentphilosophie unterscheidet sich vielleicht von vielen anderen Unternehmen in der Form, dass wir nicht nur einem einzigen Portfolio-Manager quasi ein Portfolio übertragen, dies umzusetzen, sondern einem Team. Und ich möchte Ihnen das auch ganz kurz für diese Strategie aufzeigen, denn in dieser Strategie ist ein Team von 7 Portfolio-Managern zuständig und die bekommen natürlich Input und den ganzen Support natürlich von Analysten, wie das bei vielen anderen Häusern auch der Fall ist. In dem Fall sind es knapp 80 Analysten, die nicht nur Ideengeber sind, wo man dann anfängt, fundamental verschiedene Unternehmen zu analysieren. Man versucht wirklich Unternehmen zu finden, wie er es gerade genannt hat, die Weltmeister nicht nur von heute, sondern insbesondere der Zukunft, sondern auch bei uns ist es so, dass unsere Analysten Investoren sind. Dadurch haben sie diese Breite und ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Ideen, die sich zusammenschließen und quasi abbildend die Trends hervorrufen, die man sieht. Das hat sich natürlich über die Zeit geändert und lassen mich die Frage nur noch mit einem Satz versuchen zu erklären. Der Fonds ist jetzt 45 Jahre alt oder bald 50 Jahre alt und natürlich waren Themen und Trends in den 70er Jahren oder in den 90er Jahren ganz andere als die, die wir heute sehen. Und diese Übersicht, die ich jetzt gerade hier eingeblendet habe, zeigt so ein bisschen auf, welche Themen und welche Sektoren insbesondere profitiert haben in einer Epoche von 10, 15 Jahren. Dass wir natürlich jetzt die letzten 20 Jahre uns sehr, sehr stark im technologischen Bereich bewegen, heißt aber nicht, dass der Fonds ein reiner Tech-Fonds ist, dass wir da die Trends sehen, sondern dass es auch, wenn man sich es etwas näher anschaut, viel, viel breiter gefächert. Wir hatten den Gesundheitssektor erwähnt, wir hatten den IT-Sektor erwähnt, Plattformen und vieles, vieles mehr. Und das erklärt vielleicht die Frage, wie wir das Portfolio konstruieren. Es ist quasi ein Ergebnis all dieser Ideen aufgrund der fundamentalen Analyse all unserer Portfolio-Manager und Analysten.
Das ist sehr interessant. Im Grunde genommen hat man sich, wenn man so will, das Fondsmanagement immer wieder neu erfunden. Ja, sieht man ja jetzt auch sehr schön an diesen Kolonnen, was die Themen betrifft.
Kann man so sehen. Und insbesondere dadurch, dass Analysten bei uns auch selbst in ihre besten Ideen investieren dürfen, sprich ein Analyst versucht ja sehr, sehr frühzeitig ein Geschäftsmodell zu erkennen, was vielleicht noch nicht der breite Markt erkannt hat, wo er denkt, das hat das Potenzial, quasi auch wirtschaftliche und politische Veränderungen zu überstehen, da auch zu investieren. Auch wenn vielleicht der eine oder andere Portfolio-Manager im Team noch gar nicht von dieser Aktie überzeugt ist. Und das führt dazu, dass wir sehr, sehr früh potenzielle Weltmeister und auch multinationale Unternehmen, die dann wachsen, erkennen durften.
Gut, das entspricht ja letztendlich, was uns zur zweiten Frage bringt, mehr oder minder einen Multi-Manager-Ansatz. Würden Sie auch sagen, das ist das besondere Alleinstellungsmerkmal dieses Fonds und der Konstruktion?
Das kann man wirklich so sagen. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal oder auch die DNA der Capital in all unseren Portfolien, insbesondere aber auch in diesem, weil all diese 7 Portfolio-Manager, die für dieses Portfolio verantwortlich sind, dürfen ihren eigenen Investmentstil verfolgen und nach ihrer vollsten Überzeugung in Unternehmen investieren. Und das kann unterschiedlich sein. Und es kann sein, dass vielleicht 2 oder 3 in die gleiche Aktie investieren, aus unterschiedlichen Gründen. Es kann aber auch sein, dass nur ein Portfolio-Manager von einer Aktie quasi überzeugt ist. Aber die Kombination dieser verschiedenen Investmentstile, die alle das gleiche Ziel haben, ist quasi eine natürliche Diversifizierung des Portfolios, sowohl für das Gesamtportfolio als auch für all unsere Investoren.
Gut, das heißt also rein theoretisch könnten drei Fondsmanager die gleiche Aktie picken, was ja im Grunde genommen zu einer sehr hohen Gewichtung führen könnte. Aber ich denke, da gibt es natürlich dann ein Risikomanagement, sodass dann die Gesamtquote halt auf ein bestimmtes Niveau limitiert sein wird.
So ist es. Und lassen Sie mich dazu eine Seite aufzeigen. Vielleicht können das die Zuhörer auch gleich sehen. Und zwar würde ich Ihnen gerne die größten 20 Positionen aufzeigen, wie quasi in der Praxis sich dieser Ansatz widerspiegelt. Insgesamt hat dieses Portfolio über 300 Positionen. Und die größten Top 20, die man hier sieht, hoffentlich ist es nicht zu klein auf Ihrem Bildschirm,
Nee, ich kann es
da
gut.
möchte ich. Sehr gut. Dann möchte ich Ihnen vielleicht 2 Beispiele aufzeigen, wie das Capital System oder unser Investmentansatz funktioniert. Wir haben Amazon beispielsweise, von der sprach auch Christoph Braun gerade in dem Vortrag, haben wir insgesamt gewichtet mit 3% in dem Portfolio. Das Interessante aber hier ist nicht nur die Gewichtung, weil Amazon findet sich sehr wahrscheinlich in vielen anderen Portfolien auch wieder, ist, dass von den 7 Portfolio-Managern und Analysten, und Sie sehen das in der nächsten Spalte, 5 Amazon halten. Die Portfolio-Manager, die Amazon halten, können das in ihrem eigenen Portfolio, also dem Anteil in diesem Fonds, unterschiedlich gewichten. Und viel wichtiger ist es auch, seit wann und aus welcher Begründung sie die Amazon halten. Und unser erstes Investment war bereits im Dezember 2007. Und sehr wahrscheinlich war es damals ein Portfolio-Manager, der 2007 überzeugt war, in Amazon investieren zu müssen. Mittlerweile sind es 5. Aber auch hier sieht man, dass man kumuliert trotzdem die Richtlinien ohne Probleme einhalten kann. Ein anderes Beispiel ist da, um auch
Darf ich
Shopify
da
zu
kurz
nennen. Das,
unterbrechen? Was
ja,
ist die
gerne.
Richtlinie? Was ist die Obergrenze?
Die Obergrenze ist insgesamt 7,5%. Also
Okay,
insgesamt darf
gut,
eine
als
Gewichtung nicht
Tesla
höher sein.
relativ nah dran sind quasi.
Exakt, exakt. Das führt auch vielleicht zum nächsten Beispiel, Tesla. Tesla ist in dem Fall jetzt quasi Nummer 1 mit 7,1% Gewichtung im Portfolio. Und siehe da, von den 7 Portfolio-Managern hält es nur einer. Und das ist auch gewollt, denn dieser Portfolio-Manager hat einen sehr konträren Ansatz, vielleicht zu den anderen Investmentstilen der anderen Manager. Und was aber hier interessant ist, ich meine, Tesla war in aller Munde, insbesondere letztes Jahr mit dieser wahnsinnigen Wertentwicklung. Aber hier ist Tesla bereits im Portfolio seit Juli 2014. Das heißt, der Portfolio-Manager, der Tesla für sich identifiziert hat, hat sehr früh erkannt, dass dieses Geschäftsmodell genau die Kriterien erfüllt, die nach seinem Ansatz in dieses Portfolio reinpassen. Und auch aufgrund der Wertentwicklung im letzten Jahr hat es natürlich dann prozentual diese Gewichtung erreicht. Nur vielleicht vorneweg die Frage wegzunehmen: Natürlich reduzieren wir, also wenn wir quasi die Obergrenze erreichen, reduzieren wir diese Position und aktiv darf sie bis maximal 9% laufen. Dann, also pa passiv mit der Marktbewegung, Entschuldigung, bis 9% und dann bauen wir
Okay.
sukzessive ab.
Okay, verstanden. Was mich nochmal interessieren würde, ist, Sie haben ja jetzt sehr schön beschrieben, dass eben die verschiedenen Portfolio-Manager eben individuell für sich entscheiden. Aber findet dann, werden die nochmal systematisch vernetzt, dass sozusagen dann auch Argumente ausgetauscht werden, warum jetzt der eine Tesla gekauft hat und der andere nicht oder vielleicht auch? Oder macht da sozusagen jeder trifft alleine seine Entscheidung?
Die Portfolio-Manager untereinander sprechen sich nicht rein in ihre Entscheidungen, warum der eine Portfolio-Manager jetzt Tesla allokiert oder nicht. Es finden Gespräche statt und man tauscht sich regelmäßig aus mit den Analysten und auch mit im Team. Aber letztendlich die Entscheidung, warum ein Portfolio-Manager diese Aktie kauft oder nicht kauft, trifft er alleine und auch zu welcher Gewichtung. Und das ist eben das Schöne des Ganzen, denn Sie haben, wenn Sie so möchten, 7 Star-Manager, die in Ihren Investmentstilen alleine schon sehr, sehr erfolgreich sind, gemeinsam kombiniert und haben somit die natürliche Diversifizierung, die über verschiedene Marktbewegungen hinweg ein relativ robustes und stabiles Gesamtportfolio abbildet.
Jetzt hatte ich auf einer der Folien gesehen, ich glaube, das war die zweitvorletzte, ganz interessant, also der Ansatz wird ja quasi schon seit 1973 verfolgt. Ich denke, zunächst wahrscheinlich einfach mal in individuellen Strategien, und da war eine sehr beachtliche Zahl stand, habe ich die richtig interpretiert, dass über 140 Milliarden sozusagen in Fonds und individuellen Strategien verwaltet wird.
Das ist richtig. Diesen Fonds gibt es seit 1973 und die Strategie hat bereits 149 Milliarden Fondsvolumina. Wir haben im Jahr 2015 diese Strategie natürlich nach Luxemburg rübergebracht für unsere europäischen und asiatischen Kunden, da diese leider nicht in US-Strategien investieren dürfen. Das heißt, seit Oktober 2015 haben wir genau dieselbe Strategie als Luxemburger Vehikel, mittlerweile auch mit 12 Milliarden Fondsvolumina. Aber es ist der identische Ansatz, das gleiche Team, also es ist komplett identisch. Von daher können Sie quasi den Track Record seit 1973 nehmen und sehen, wie hat sich das Portfolio über verschiedene Marktzyklen hinweg verhalten. Und das sehen Sie auch jetzt auf dieser Grafik, die ich eingeblendet habe, die das so ein bisschen abbildet, insbesondere in fallenden Märkten. Und darum, oder über dieses Thema hatten wir es ja, braucht man dann disruptive Unternehmen, ja oder nein? Ist dieser Ansatz, den wir verfolgen in dieser Strategie, sehr stabil? Denn in 80 Zeiträumen, wo wir fallende Märkte hatten in den vergangenen 47 Jahren, hat der Fonds zu 100% besser performt als die Benchmark. Und darum geht es, die Verluste zu vermeiden, so gut es geht. Aufwärts ist immer schön und so maximal wie möglich. Aber wenn es in die Korrekturphasen geht, da versuchen wir wirklich durch diesen Ansatz quasi eine Stabilität immer aufzuweisen und auf jeden Fall immer weniger zu verlieren als der Markt.
Hochinteressant und ist ja auch aus der Folie sehr beeindruckend nachzuvollziehen. Vielleicht noch ganz kurz, wir hatten ja letztes Jahr Ende Februar, März eine sehr starke Korrektur. Können Sie da vielleicht noch mal im Detail eingehen, wie der Fonds sich geschlagen hat? Man sieht ja hier den Zacken auch.
Ja, sehr gerne. Eben, man kann sich dem fallenden Markt nicht entziehen. Das ist so. Wir haben eben die Prämisse, dadurch, dass wir ein fundamentaler Investor sind oder fundamental Unternehmen analysieren und nicht Top-Down-Entscheidungen treffen, zeige ich Ihnen vielleicht noch eine ganz kurze Folie, wo es am besten ersichtlich ist. Das ist quasi die Darstellung des Portfolios. Es ist ein stilunabhängiges Portfolio. Das heißt, auch wenn wir eine Marktkorrektur sehen, weil man spricht, kommen jetzt mehr Value-Werte, sind mehr Value-Werte on vogue oder ist Wachstum vielleicht over, wie muss man sich allokieren, dann ist man mit diesem Portfolio sehr gut gewappnet. Denn aufgrund dieser Selektion von so vielen Portfolio-Managern und Analysten haben wir hier 300 verschiedene Unternehmen. Und Sie sehen, auf der linken Seite sind die Marktkapitalisierungen aufgeführt und unten die verschiedenen Stile, also von Value-Werten, Core-Value-Werten bis zu Growth, verteilt sich das Portfolio sehr, sehr gut. Und wenn Sie so möchten, sind 40% eigentlich in defensiven Unternehmen investiert. Das heißt, auch die Korrektur, die wir im letzten Jahr kurz gesehen haben, wo ein bisschen gemunkelt wurde, gibt es eine Stilrotation, konnte dieses Portfolio relativ gut abfedern.
Das wäre jetzt eigentlich das nächste Stichwort gewesen, Frau Krikitsch. Erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt haben Sie mir sozusagen die nächste Frage schon beantwortet. Growth versus Value. Aber es ist natürlich gerade jetzt über diese Grafik sehr schön sichtbar, dass letztendlich alle Investmentstile abgedeckt sind und sozusagen sich entsprechend ergänzen.
Vielleicht noch hinzufügend dazu, Value versus Growth, gibt es nämlich noch eine Seite. Wie war das in der Vergangenheit? Wie hat sich das Portfolio quasi verhalten, als es genau solche Shifts gab? Und da hat es ja ein paar gegeben in den letzten 47 Jahren. Und da sehen Sie bis auf eine Periode, circa 83 bis 87, Anfang 87, wo wir aus Wachstumswerten wieder den Switch hatten in Substanzwerte, hat das Portfolio etwas gelitten. Aber letztendlich hat es die Stilrotationen im Markt immer fast zu einem positiven beeinflusst. Von daher haben Sie hier eine wirklich flexible, stilunabhängige Strategie. Wir nennen das eigentlich ein Allwetterprodukt, weil wenn Sie es allokiert haben, müssen Sie sich nicht mehr die Gedanken machen, wie bewegen sich die Märkte, in welche Richtung, sondern können davon ausgehen, dass wir Unternehmen mit identifiziert haben und investiert haben, die innovativ sind und sich wirklich den wirtschaftlichen sowie politischen Veränderungen anpassen können.
Vielen Dank noch für die Ergänzungen. Jetzt kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, die Gretchenfrage. Wann ist der beste Zeitpunkt, in eine solche Strategie einzusteigen bzw. zu investieren?
Das ist immer die Frage. Wartet man bis zur nächsten Korrektur und hofft, sie nicht zu verpassen, oder wann ist das der Zeitpunkt? Wir bei Capital haben einen Spruch, den ich relativ früh gehört habe, der sowohl unsere Portfolio-Manager begleitet als auch uns. Wir sagen, es ist it's time and not timing. Den Punkt zu verpassen, wenn der Markt wieder korrigiert, der ist so hoch. Von daher haben Sie einen langfristigen Horizont, ist es egal, wann Sie einsteigen. Mit dieser Strategie, es hat sich erwiesen und bewiesen über die Zeit, es ist nie zu spät einzusteigen. Sie werden auf jeden Fall langfristig und über einen 5-Jahres-Zeitraum immer zu absoluten Resultaten quasi einen positiven Ertrag haben.
Dann nochmal vielen Dank für das Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal insgesamt für Ihre Ausführungen. Herzliches Grüß Gott nochmal nach Zürich. Und dann darf ich mich auch bei den Teilnehmern bedanken, die schon öfter dabei waren. Nochmal der Hinweis, Sie finden alles, Video, Podcast, die mediale Begleitung und Präsentation im Partnercenter von Capital Group auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 11 Uhr schließen wir mit Max Andal von der UBS unsere Frühjahrsrunde vom Fonds im Fokus ab. Sein Thema Zukunft ist jetzt, Concentrated Alpha plus ESG. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie gerne nachholen. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.